da würde ich mich mal hinsetzen, und das habe ich auch bei mir getan, und quasi wie so ein Manual für mich verfasst, was ich brauche und was mir wichtig ist. Und der wichtige Teil, der wird oft vergessen, den dann auch zu kommunizieren. Herzlich willkommen bei Coachgeflüster, dem Podcast des INQUA-Instituts für Coaching. Mein Name ist Melina und wir sprechen in diesem Podcast mit ExpertInnen zu Themen rund um berufliche Neuorientierung und Karrierecoaching. Heute ist eine ganz besondere Folge, und zwar nicht nur durch eine neue und andere Stimme für die Anmoderation, sondern es geht um euch. Ihr habt uns Fragen gestellt, die ihr schon immer mal über systemisches Coaching, INQUA oder Themen rund um Karriere von uns beantwortet haben wolltet. Und genau das tun wir heute. Ich bin aber auch nicht alleine. Mit mir sitzt Johannes.
Hallo zusammen.
Hallo Johannes.
Ja, super schön, dass wir beide die Folge zusammen aufnehmen. Und ja, ihr habt euch vielleicht gerade gefragt, huch, ganz andere Stimme. Melina ist neu bei INQUA. Du bist gerade eingestiegen, vor 14 Tagen.
Genau.
Und verstärkst unseren Coaching-Bereich. Herzlich willkommen. Und wir haben uns überlegt, lass uns doch gleich mal zusammen eine Podcast-Folge machen zum Thema Q&A. Kurz zum Hintergrund, wir hatten vor kurzem eine tolle Marke geknackt. Und zwar hatten wir im letzten Jahr über 20.000 Streams, Downloads und so weiter. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die die Folgen regelmäßig hören, runterladen oder auch nur einzelne Folgen gehört haben oder weiterempfohlen haben. Freut uns über jeden Einzelnen, der sich die Zeit nimmt, eine Folge zu hören, und freuen uns immer, wenn wir hören, dass es Leute weiterbringt. Deswegen wollten wir es zurückgeben und haben euch gefragt auf Social Media, was sind eure Fragen? Und wir haben richtig viele Fragen bekommen, so dass wir gar nicht alle in einer Folge schaffen. Das heißt, wir werden zwei machen und starten heute gleich damit rein. Und
Wir werden antworten.
Wir werden auch antworten. Wir werden nicht nur die Fragen stellen, sondern wir werden auch antworten. Und eine Frage, mit der wir direkt loslegen, die Melina ganz direkt betrifft, die lese ich jetzt mal vor. Die kommt von Mihita über Instagram und sie fragt zum Szenario, der neue Job ist da. Und die Frage ist, wenn er dann da ist, der neue tolle Job, wie kann ich dort gut starten, ohne auszubrennen in der Einarbeitung, und wie kann ich möglichst lange inspiriert und begeistert bleiben? Und da du jetzt neu bei INQUA bist, Melina, was sagst du dazu? Hast du dir überhaupt darüber Gedanken gemacht, über diese Frage vorher?
Also auf jeden Fall habe ich mir über diese Frage Gedanken gemacht. Ich finde, das ist auch eine sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür. Und ja, ich glaube, diese Frage stellt man sich vor allen Dingen, wenn man schon vielleicht ein paar Jobwechsel hinter sich hat. Und das hatte ich zum Beispiel. Und hinter der Frage steckt natürlich auch die Sorge, was passiert, wenn das eben nicht so ist? Was passiert, wenn ich ausbrenne? Oder was passiert, wenn ich nicht weiterhin motiviert bleibe? Und es ist auf jeden Fall sehr wichtig, sich diese Frage zu stellen. Und ja, also was ich ganz speziell gut finde oder wichtig finde, ist, mit sich in die Selbstreflexion zu gehen. Was brauche ich denn überhaupt, um gut starten zu können? Das ist ja bei allen unterschiedlich. Das ist ja ganz individuell. Was brauche ich von meinen KollegInnen? Was brauche ich von meinem Chef oder Chefin? Wie möchte ich mich verhalten? Brauche ich vielleicht auch bestimmte Feedbackräume? Gibt es irgendwelche Rituale? Damit meine ich jetzt gar nicht, dass man irgendwas ausräuchert, sondern ich brauche vielleicht einen Feierabendspaziergang, damit ich mich gut abgrenzen kann und so weiter und so fort. Das kann ja wirklich durch die Bank weg ganz breit sein. Und da würde ich mich mal hinsetzen, und das habe ich auch bei mir getan, und quasi wie so ein Manual für mich verfasst, was ich brauche und was mir wichtig ist. Und der wichtige Teil, der wird oft vergessen, den dann auch zu kommunizieren. Weil die anderen können einem natürlich nicht in den Kopf gucken. Und ja, dann einfach zu gucken, wo passt es, wo können mir vielleicht auch meine TeamkollegInnen irgendwie mich unterstützen oder vielleicht auch das geben, was ich brauche, weil sie vielleicht vorher gar nicht wussten, dass ich das brauche. Aber es sind auch so Sachen, die ich mir selber geben kann. Also vielleicht auch sogar eine Liste neben mich legen und zu sagen, ich mache pünktlich Feierabend, ich mache Mittagspause, ich muss nicht alle Aufgaben annehmen, ich kann auch Nein sagen oder ich kann auch sagen, ich habe schon so viel auf dem Tisch, ich muss jetzt, wenn ich das jetzt noch machen soll, dann muss ich andere Prioritäten setzen. Genau. Und was man natürlich dabei auch noch beachten muss, dass es natürlich sehr umfeldabhängig ist. Also es gibt natürlich Umfelder, die sind menschenzentrierter als andere. Und bei manchen Umfeldern ist es natürlich leichter, sich irgendwie zu zeigen mit seinen Bedürfnissen und was man braucht. Und es kommt vielleicht auch schon im besten Fall jemand proaktiv auf einen zu. Was brauchst du? Bist du gerade noch motiviert oder motiviert dich das gerade, wie wir die Aufgaben haben? Das ist natürlich das Idealszenario. Ich weiß aber, dass das nicht überall so ist.
Mhm.
Aber dann sollte man vielleicht erstmal schauen, wie kann ich mir diese Räume vielleicht auch nehmen? Also kann ich die vielleicht auch einfordern oder mit jemandem besprechen? Oder vielleicht auch noch im Vorhinein, welche Arbeitskultur, also welche Unternehmenskultur passt denn zu mir, dass die überhaupt so da ist?
Okay. Wow, das war jetzt schon total, also Mieter, das war schon eine sehr gehaltvolle Antwort. Der steckt jetzt unglaublich viel schon drin. Also ich kann eigentlich fast gar nichts hinzufügen. Ich fand das alles total zutreffend und ich würde vielleicht nochmal auf das verweisen, was du ganz am Anfang gesagt hast, dieses Manual of Me, also so mal eine Gebrauchsanleitung für sich selbst zu erstellen, ist eine tolle Übung. Also eine tolle Übung auch zur Selbstreflexion und das kann ich auch nur jedem empfehlen und auch die anderen Sachen, das dann auch einzuhalten, das dann auch umzusetzen, das auch zu kommunizieren, aber auch eben das passende Umfeld auszuwählen, weil it takes two for tango.
Auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja auch eigentlich so ein bisschen zweigespalten. Also erstmal, wie kann ich starten, ohne auszubrennen?
Ja.
Und die zweite ist ja so, wie kann ich denn gut inspiriert bleiben und begeistert bleiben? Und vielleicht ist das auch eine Frage, die du ja dann auch beantworten kannst, Johannes, weil du bist ja schon ein bisschen länger bei Inqua.
Ja, ich bin schon ein bisschen länger da und lange inspiriert und begeistert bleiben. Ja, das ist eine spannende Frage. Für mich vielleicht auch nochmal speziell. Ich bin ja so eine Scanner-Person. Also ich brauche ja ständig irgendwas Neues und möchte eigentlich die ganze Zeit lernen und mich irgendwie weiterentwickeln und brauche auch immer mal neue Reize. Und das knüpft aber an das an, was du auch schon gesagt hast. Also sich selbst erstmal kennen überhaupt und wissen, was brauche ich denn? Ganz spezifisch, weil was ich gerade beschreibe, ist für manche Leute voll der Albtraum, dass sie jetzt ständig Abwechslung haben und jeden Tag neue Aufgaben und so weiter. Für mich ist das super. Mir macht das total viel Spaß. Und das inspiriert mich auch, also neue Herausforderungen. Inspiration, denke ich, kann ja überall herkommen. Die Frage ist auch, ziehe ich die aus der Arbeit oder bringe ich die vielleicht auch in die Arbeit mit rein? Also ich kann ja auch durchaus mit offenen Augen durch die Welt gehen, meine Inspiration sammeln, kann ich gestalten vielleicht in der Arbeit selbst. Und Begeisterung, ja, da kann ich nur sagen, sich einen Themenbereich suchen, also eine Branche oder ein Thema, mit dem sich die Leute beschäftigen, das sie begeistert. Also wo ich auch so einen gewissen Enthusiasmus spüre, wenn ich mich damit verbinde. Und deswegen ist es halt einfach super wichtig, bei der Berufswahl die Interessen zu berücksichtigen. Also das würde ich sagen, also Inspiration, woher kriege ich die? Was bin ich für ein Typ? Was brauche ich auch, um lange inspiriert zu bleiben? Und was tun, was mich auch antreibt? Und ich glaube, vielleicht noch eine Sache, dass es nichts, was von selbst kommt. Also ich muss schon was dafür tun, auch aktiv. Also ich würde jetzt nicht die Erwartung haben, dass mein Arbeitgeber dafür zuständig ist, mir ständig neue Inspirationen fortzusetzen. Das ist auch schön, wenn das passiert. Also das darf auch sein. Aber es ist auch was, wo ich proaktiv drauf zugehen kann. Es ist nicht meine alleinige Aufgabe, es ist immer in ein System eingebunden. Aber ja, mich selbst kennen und dann drauf zugehen, würde ich sagen.
Und vielleicht auch nochmal einchecken immer wieder in einem bestimmten Zeitabschnitt, oder? Weil Dinge können sich ja auch verändern, was einen motiviert oder was mich motiviert, was mich begeistert, was mich inspiriert.
Ja.
Dass man da genug Zeit für sich auch irgendwie einräumt und zu schauen, ob das immer noch alles so passt.
Voll. Und in dem Zusammenhang finde ich zum Beispiel auch, was mich jetzt inspiriert zum Beispiel ist, dass du und deine Kollegin Freya, die wir auch noch im Podcast kennenlernen werden, dass ihr gerade neu im Team seid und dass ihr neue Ideen mitbringt.
Mhm.
Na, also da kann ich dann wieder auch von euch lernen, wie ihr auf Sachen guckt und im Austausch in unserem Team hier im Coaching-Bereich, dass wir neue Ideen zusammen entwickeln. Und überhaupt Austausch mit KollegInnen, finde ich, ist eine der inspirierendsten Sachen. Vor allem in so einem Kontext, wo wir bei Inqua arbeiten, wo es viel um Wissensarbeit geht.
Ja, voll.
Ja.
Danke dir.
Ja, gerne. Danke dir.
Ja, Julia hat uns gefragt, was ist denn deine Lieblingscoaching-Methode? Johannes, das würde ich an dich einmal geben. Was ist denn deine Lieblingscoaching-Methode?
Okay, also es gibt, ich würde es mal so sagen, es gibt bei Inqua ja zwei Methoden, die wir immer machen in jedem Coaching, zumindest im High-Profiling-Coaching. Und das ist einmal das High-Profiling und die Genogrammarbeit. Ich mag beide Methoden total gerne. Ich liebe aber die Genogrammarbeit, weil Familie ist so ein Herzensthema für mich. Ich finde das super spannend, rauszufinden, was für Werte hatten meine Vorfahren, wie hat mich das geprägt, wie überhaupt die ganze Auseinandersetzung mit Werten. Das ist sowas, was bei mir total stark klingt. Und das ist eine Methode, die ich wirklich in jedem Coaching-Prozess, wo ich mich immer drauf freue, weil ich auch immer mitkriege, dass das eigentlich bei den meisten Leuten irgendwie so einen positiven Aha-Effekt hat und die irgendwas mitnehmen für sich. Und jenseits dieser biografieorientierten Inquire-Methodik würde ich sagen, mag ich die Heldenreise sehr gerne, weil ein anderes Fable von mir sind Geschichten und so narratives, so Storytelling und diese ganzen Aspekte. Und das finde ich eine tolle Methode, um sich selbst zu verorten auf ihrer Reise. Wo stehe ich gerade in meinem Veränderungsprozess? Und wenn Leute so auch so Geschichten so gerne mögen wie ich, dann mache ich das sehr gerne. Mhm. Ja. Cool. Würde jetzt zu weit führen, glaube ich, das alles zu erklären, was da genau passiert, aber es ist eine tolle Methode und da gibt es auch viel online nachzulesen zu.
Cool. Ja, ich finde die Genogrammarbeit auch ziemlich spannend. Mhm. Vor allen Dingen, weil man da Dinge aufstellt und vielleicht auch Ressourcen und Strukturen irgendwie bewusst werden, die ganz unbewusst eigentlich die ganze Zeit mitgeklungen sind, weil man sich, also ich kenne das von mir davor, bevor ich das gemacht habe, gar nicht so aktiv bewusst mir Gedanken darüber gemacht habe, was da schon alles da ist und was dahinter steckt. Und ich finde es super bestärkend, sich das einmal anzuschauen.
Ja. Und jenseits der Genogrammarbeit, hast du noch eine andere Methode, die du magst?
Mhm. Eine andere Form der, sage ich jetzt mal, Aufstellung, also Genogrammarbeit stellt man ja sein familiäres System auf, finde ich so Anteilearbeit oder Persönlichkeitsanteilearbeit super spannend und super hilfreich. Und ich habe den Eindruck, dass sie in vielen Situationen, also alles, was so Konflikte und Entscheidungsprozesse sehr wichtig sind. Und eine Lieblingsmethode, und ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige, ist die Methode Das innere Team von Friedemann Schulz von Thun. Und ich versuche es mal ganz kurz darzustellen, worum es da geht. Da geht es darum, innere Stimmen, innere Anteile zu externalisieren. Also das heißt, irgendwie sichtbar zu machen, wer da wirkt, weil wir eben aus vielen verschiedenen Stimmen bestehen und in verschiedenen Situationen und Entscheidungsprozessen, zum Beispiel auch beim Job, wenn wir uns neu orientieren, aber auch wenn wir uns vielleicht für einen Job entscheiden oder für eine Unternehmenskultur oder gegen eine, da sind immer verschiedene Anteile, die gehört werden wollen. Und ich finde es super schön, sich darüber auch bewusst zu werden und dann aber auch zu wissen, wer braucht denn was von diesen Stimmen und warum sind die laut oder warum sind die leise und wie kann ich die irgendwie gemeinsam integrieren? Und schon allein mal von außen drauf zu schauen, das macht so viel und ich finde es eine super wertvolle Arbeit.
Total. Nicht umsonst ein Klassiker im Karrierecoaching, das innere Team. Und einfach eine sehr bewährte, griffige Methode, die, wenn sie gut durchgeführt ist, auch einfach sehr gut wirkt. Alleine schon, wie du es gerade beschrieben hast, dieses Externalisieren, das hilft ja schon, diesen Wust an verschiedenen Gefühlen und Stimmen, die ich da in mir habe, mal kurz zu entspannen. Eine der großen Erkenntnisse, die ich immer wieder mitnehme, erstens, wenn ich es aus der Coachee-Perspektive selbst erlebe, ich mache immer mal auch eine innere Teamaufstellung so von Zeit zu Zeit, um mich mal so zu verorten, weil das ändert sich auch. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Das Team, da kommen ja auch mal neue Leute dazu und manche sind dann auch mal so in die Rente geschickt.
Ersatzbank.
Okay, das ist hart. Da ist nicht jeder mit einverstanden. Ne? Aber interessant finde ich, da gibt es ja auch durchaus immer Stimmen, mit denen man vielleicht nicht so ein gutes Gefühl zu hat. Die aber auch super wichtig sind und die haben ja auch alle eine Funktion und eine wichtige Absicht. Und da findet immer so ein bisschen Versöhnung auch statt.
Total, man kann da irgendwie mit den einzigen Anteilen oder diesen verschiedenen auch irgendwie in Liebe mit sein, weil man dann irgendwie versteht, warum sind die denn so? Warum klingen die vielleicht jetzt erstmal wütend oder griesgrämig? Mhm. Aber am Ende steckt da ja immer eine gute Absicht hinter. Vielleicht wollen sie dich schützen, vielleicht hat das schon mal in der Vergangenheit irgendwie was Positives mit sich gebracht. Mhm. Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Mhm.
Also auf jeden Fall schöne Grüße an Friedemann Schulz von Thun, falls er zuhört. Wir alle lieben das innere Team. Und zu dem Punkt auch nochmal, das letzte Buch von ihm, das ich gelesen habe, Erfülltes Leben, fand ich auch klasse. Das befasst sich zwar nur ganz, ganz am Rande mit dem inneren Team, aber kleine Literaturempfehlung am Rande. Ja, das sind unsere Lieblings-Coaching-Methoden. Dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Und die ist ganz besonders, ich glaube, die haben wir uns alle schon mal gestellt irgendwann. Und die ist ziemlich simpel, aber auch gar nicht so einfach. Martha fragt auf Instagram, Herz oder Vernunft?
Ja, danke Martha für diese Frage, die, glaube ich, auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Vielleicht doch leicht. Ich würde, bevor ich anfange zu antworten, wie ich das sehe oder wie ich es einschätzen würde, noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, was Martha überhaupt vielleicht möchte. Also wo fragt man sich denn vielleicht auch Herz oder Vernunft? Und das ist ja immer in Entscheidungsprozessen. Mhm. Eigentlich ist es auch ein bisschen auf die Frage, die wir davor schon beantwortet haben mit dem inneren Team. Da hätten wir ja auch die Stimme von Herz und Vernunft, mhm. die ja beide für etwas Gutes stehen.
Ja.
Ja, ich würde, glaube ich, die Frage so ein bisschen eher fragen, wann ist denn welche Stimme wichtig? Und vielleicht auch, welches Bedürfnis steckt dahinter? Es ist ja irgendwie auch ein Bedürfnis nach Sicherheit, mhm. aber vielleicht auch die Sorge, sich irgendwie falsch zu entscheiden. Und da würde ich vielleicht eher mal schauen, wann ist denn was wichtiger oder lauter? Und vielleicht verschiedene Perspektiven betrachten. Und am Ende geht es, glaube ich, gar nicht darum, ist jetzt Herz oder Vernunft besser, toller oder wichtiger, sondern wie kann ich diese beiden Stimmen miteinander vereinen und irgendwie in Dialog bringen und vielleicht auch ja in Balance. Aber wenn wir uns dann auch noch mal ganz im Inneren fragen, eine Entscheidung, die gegen das Herz ist, ist doch immer irgendwie nicht so toll.
Nee, glaube ich auch nicht. Auch nochmal danke von mir für die Frage. Ich finde die Frage auch richtig, richtig gut. Und ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, lass uns mal einen Schritt zurücktreten. Denn bei Entscheidungen ist es ja meistens so, oder ich würde sagen eigentlich immer, wenn es ein Entscheidungsthema gibt oder ein Entscheidungsproblem, dass es mehrere valide Optionen gibt. Weil wenn es nur eine gute Idee gibt, dann ist es ja keine Entscheidung mehr. Dann mache ich einfach das, was sich richtig anfühlt oder was auch Sinn ergibt. Und wenn ich jetzt aber wirklich so einen Konflikt habe, dass so typischerweise zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust oder mein Herz will das, aber mein Kopf sagt das, dann ist es eigentlich echt Zeit, sich Zeit zu nehmen erstmal, das genau anzugucken. Weil idealerweise finde ich eine Lösung, wo beides miteinander im Einklang steht. Und eine Entscheidung gegen das Herz zu treffen, glaube ich, bereue ich am Ende meines Lebens dann stärker, als wenn ich vielleicht mal ein bisschen unvernünftig bin. Mhm. Ich glaube aber auch noch was anderes, vielleicht zum Kontext, dass wir sowieso emotional Entscheidungen treffen und dass wir die Vernunft eher so nehmen, um das nachträglich zu verargumentieren. Oder dass wir dann gute Gründe suchen, die dann vernünftig klingen, weil wir uns irgendwie entschieden haben. Aber ich glaube, ich kann gar keine Entscheidung richtig treffen gegen mein Herz. Denn das ist ja mein ganzes System im Widerstand. Und wenn ich das aber mache, fühle ich mich danach wirklich richtig schlecht. Also wenn Martha jetzt sagt zum Beispiel, das ist mein absoluter Herzensjob, den will ich jetzt machen. Das ist mein Traum. Das wollte ich schon immer tun. Das ist jetzt zum Greifen nah. Aber ich entscheide mich dagegen, weil dieser andere Job, da verdiene ich irgendwie ein paar hundert Euro mehr, ist vernünftiger und hat bessere Zukunftsaussichten. So. Welche Entscheidung wirst du am Ende deines Lebens stärker bereuen? Und ich glaube, so eine Vernunftsentscheidung, die kann dann vielleicht auch mal eine Zeit lang okay sich anfühlen. Aber das andere, das kann einen schon auch ganz schön fertig machen. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich dann mal in Beziehung setzen muss. Ich glaube, ohne das Herz geht's nicht so richtig. Und die Vernunft, die baue ich mir dann sowieso drumherum. Ist jetzt mal meine freche These.
Ja.
Und ansonsten, ja, es gibt gute Übungen dazu im Coaching. Also inneres Team ist eine klasse Methode, darauf zuzugehen. Wenn ich jetzt kein Coaching gerade mache, kann ich auch einfach wirklich mal ganz klassisch, ich bin Fan von Pro- und Kontraliste, einfach mal die Sachen aufschreiben, die dafür und dagegen sprechen und dann mal gucken, wozu hat das Herz am meisten zu sagen und wozu hat die Vernunft am meisten zu sagen und sich das nochmal genauer angucken, zu welchem dieser Punkte eigentlich. Weil dann komme ich der Sache ein bisschen näher. Und was ich auch echt empfehlen würde, wenn jemand jetzt ein konkretes Thema damit hat, sich wirklich mal hinzusetzen und das mal aufzuschreiben. Also was sagt mein Herz dazu und was sagt meine Vernunft dazu? Und wo finden die vielleicht einen gemeinsamen Nenner?
Genau, welche Bedürfnisse und Wünsche hat das Herz und welche Bedenken vielleicht irgendwie die Vernunft? Und dass man das auch nochmal wirklich sichtbar macht und klar macht, um dann darüber überhaupt eine Entscheidung treffen zu können.
Ja. Dann gehen wir beherzt weiter.
Ohne Vernunft oder mit?
Ja, genau, vernünftigerweise gucken wir ein bisschen auf die Zeit und gehen mal weiter. Magst du die nächste Frage vorlesen?
Ja, die nächste Frage, die wir bekommen haben, ist von Markus. Und zwar, was bedeutet heutzutage eigentlich Karriere? Und muss man überhaupt Karriere machen?
Ja.
Spannende Frage.
Spannende Frage. Die letzte Frage können wir vielleicht ganz schnell beantworten. Nein, natürlich muss niemand Karriere machen. Aber die andere Frage ist eigentlich die interessantere davor, ne? Also was bedeutet eigentlich Karriere? Ja, ich würde ja sagen, dass diese klassische Idee von Karriere, also was die meisten Leute sich vorstellen, wenn sie an eine Karriere denken, ist so eine Leiter.
Die Karriereleiter,
die ich so immer aufsteige. Also da gibt es ja so das klassische Narrativ, das bei uns in der Gesellschaft jetzt in unserer Welt heute hier existiert, immer noch das Vorherrschende, würde ich denken, was die meisten Leute damit assoziieren. Was denkst du?
Ja, da würde ich mich anschließen. Ich würde sagen, an sich lässt sich die Frage auch wieder nicht pauschal beantworten, weil eigentlich gibt es natürlich ganz unterschiedliche Definitionen von Karriere. Mhm. An sich ist Karriere irgendwas, was sich entwickelt, aber man weiß ja nicht, wohin und in welchem Bereich, je nachdem, was die Karrieredefinition ist. Aber ich würde dir ja auch recht geben, also dieser Begriff ist natürlich total gesellschaftlich geprägt von diesem Narrativ dieser Karriereleiter, ne, wo man wirklich Titel zu Titel und statusorientiert immer weiter hochgeht, weiß ich nicht, von Trainee zu Junior, Mid-Level, mhm. Senior Director und wie sie nicht alle heißen. Und das kann natürlich auch die Definition einer Person sein von der Karriere, aber die kann auch, finde ich, ganz anders sein. Also zum Beispiel muss es nicht nur darum gehen, irgendwie beruflich aufzusteigen, sondern vielleicht auch einfach die persönliche Erfüllung zu bekommen oder zu sagen, wie kann ich eine gute Work-Life-Balance haben? Und eigentlich geht alles in dem Sinne als Karriere. Also man kann auch eine Karriere als Familienvater machen. Mhm. Das ist wirklich ganz individuell. Und klar, da muss man sich selber reflektieren, was ist denn meine Definition von Karriere? Und das ist natürlich nicht einfach zu beantworten.
Voll.
Eine super Coaching-Frage.
Super Coaching-Frage, genau. Das ist eine Frage, die würden wir im Coaching ja direkt zurückstellen. Mhm. Na, da würden wir sagen, was sagen Sie denn dazu? Was bedeutet denn für Sie Karriere? Und es gibt natürlich eine Definition, und die lese ich jetzt einfach mal vor, von Wikipedia. Wikipedia definiert Karriere als: die Karriere oder berufliche Laufbahn ist die persönliche Laufbahn eines Menschen in seinem Berufsleben. Also erstmal super breit, mhm. ne, was das heißen könnte. Ich habe aber noch eine andere Definition gefunden aus dem Wörterbuch. Und da wird es definiert als erfolgreicher Aufstieg im Beruf. Mhm. In Klammern, um das zu verdeutlichen, eine steile Karriere. Und das finde ich jetzt sehr interessant, ne, weil einmal haben wir da das Bild, das ist erstmal nur der Berufslebensweg. Und der kann ja auch mal so und mal so verlaufen. Das muss ja nicht immer nur nach oben gehen. Das dreht sich ja vielleicht manchmal auch im Kreis oder gerät in eine Sackgasse, dann gehe ich zurück, dann mache ich was anderes. Aber ich glaube, das klassische Bild, das die meisten Leute haben, ist, dass es immer positiv sich entwickelt und immer so eine Art Aufstieg gibt. Ich erklimme immer die nächste Stufe. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass das in den wenigsten Karrieren, zumindest bei den Leuten, die zu uns ins Coaching kommen, der Fall ist. Mhm. Also das gilt vielleicht für so klassische Corporate-Karrieren bei einem großen Konzern, wo ich dann über ein ganzes Leben lang bleibe oder wenn ich in dieser Konzernwelt bin und dann wirklich sage, ich fokussiere mich auf eine Karriere oder in der KMU auch und bleibe in einer Abteilung und erklimme immer die nächste Stufe und bekomme immer mehr Geld und immer mehr Senior-Positionen und so weiter. Das ist so, glaube ich, das Klassische, was sich Leute vorstellen. Ich glaube aber, das ist wichtig, Leute zu hören, dass es nur ein Weg ist, dass nur eine Form der Karriere ist. Es gibt ganz viele andere Karrieren, die super spannend sind und ganz anders verlaufen können. Welche anderen Karrieren fallen dir denn noch ein?
Ich hatte ja eben schon gesagt, dass man zum Beispiel auch eine private Karriere eingehen kann, zum Beispiel als Vater oder Mutter. Mhm. Das ist für mich auch eine Karriere.
Ja.
Und ansonsten kann man Karrieren eben für sich ganz individuell definieren. Es kommt, glaube ich, auch darauf an, was für Werte, Ziele und Lebensumstände man einfach gerade hat. Also es kann sich auch hier wieder total verändern. Es kann sein, dass ich in meinem Berufseinstieg dieses gesellschaftliche Narrativ habe von dieser Karriereleiter. Dann bekomme ich aber ein Kind und merke, dass das gar nicht mehr so wichtig ist, aufzusteigen und möchte eher eine Work-Life-Balance haben oder irgendwie Zufriedenheit in meinem Leben haben oder vielleicht auch einfach mein Kind begleiten, dass es ein guter Mensch wird. Hm.
Total, also das ganze Thema Care-Arbeit ist natürlich auch in dieser traditionellen Erzählung gar nicht dabei.
Ja.
Was ich mir aber auch neu selbst erzählen darf. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ich auch mal mir die Zeit nehme zu sagen, was ist mir eigentlich wichtig im Berufsleben? Und ja, kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast. Ich glaube, es kann auch zum Beispiel, gerade wenn ich jetzt selbstständig bin oder so, ne, dann sieht meine Karriere ganz anders aus. Dann habe ich ja ganz andere Parameter, an denen ich vielleicht auch Erfolg messe. Ne? Mhm. Das ist auch noch eine sehr spannende Frage. Was ist eigentlich Erfolg? Ist Erfolg durch Anerkennung, Titel von außen, Legitimation sozusagen gefestigt, was ich glaube, was die meisten Leute denken? Oder setze ich eigene Parameter dafür? Zum Beispiel, ich verfolge meine eigenen Interessen, ich bringe meine Talente zur Entfaltung und ich bin in einem Umfeld, wo ich mich wohlfühle mit Menschen, die die gleichen Werte teilen wie ich. Das wäre ja auch eine Definition von Erfolg. mit welcher fühle ich mich am wohlsten? Also das ist vielleicht eine schöne Übung, die damit verknüpft sein könnte. Was bedeutet heutzutage Karriere? Markus hat es per Mail gefragt. Beantworte die Frage doch mal für dich selbst und vielleicht gleich in dem Zusammenhang die Frage, was ist denn Erfolg für mich? Und dann haben wir eine Anschlussfrage, die eigentlich da ziemlich gut dazu passt, weil da geht es auch um Karriere machen. Mhm. Und die kommt von Benjamin. Und der fragt uns, wie kann ich Karriere machen, ohne Karriere zu machen? Interessant. Will mich nicht verändern und noch besser verbiegen, möchte trotzdem als die erfahrene Person gesehen und geschätzt werden, mit Senior-Titel obendrein, aber auch nicht rumlaufen und anderen nerven mit meinen Ambitionen. Da steckt jetzt viel drin, finde ich, in der Frage. Das können wir eigentlich mal nacheinander so ein bisschen auseinandernehmen. Also einfach dieses, wie kann ich Karriere machen, ohne Karriere zu machen? Was glaubst du, was Benjamin damit meint?
Ich glaube, Benjamin geht von diesem gesellschaftlichen Narrativ dieser Karriereleiter aus. Das hört man ja auch, als es dann weiter um diesen Senior-Titel geht. Mhm. Und möchte aber dabei authentisch bleiben. Also
ja, ich denke auch, hier liegt eher so eine traditionelle Idee von Karriere oder diese klassische Idee von Karriere erstmal zugrunde, wo es auch um Status geht. Mhm. Was übrigens völlig okay ist. Also ich finde, das ist total legitim, das auch zu sagen. Ich hätte gerne diese Statusanerkennung, vor allem wenn ich viel geleistet habe und auch viele Kompetenzen habe. Ist auch eines der Grundbedürfnisse von Menschen. Von daher völlig in Ordnung zu sagen, ich hätte gerne diesen Titel, ich hätte gerne diese Position, die mir zusteht.
Ja, ist ja auch eine Form des Gesehenwerdens.
Ja.
Gemessen an vielleicht auch einer Zahl, die dann aufs Konto kommt mit dem Titel und natürlich auch dem Titel.
Genau. Ja, und auch dem Einfluss. Ne? Also Leute, wenn sie sich für so eine Corporate-Karriere entscheiden, dann haben sie auch viel dafür getan, da zu landen. Also das ist ja, da ist ja viel Energie reingeflossen und vielleicht auch das ein oder andere Opfer. Also mal wirklich 2, 3 Jahre irgendeine unangenehme Aufgabe zu übernehmen, bevor ich dann, oder noch länger, bevor ich dann in so eine Position komme. Und so ein Titel legitimiert ja auch ein bisschen Gestaltungsspielraum oft. Das heißt, gesetzt den Fall, Benjamin möchte diese Karriere machen mit Senior-Titel und möchte den haben und möchte aber nicht andere nerven mit seinen Ambitionen. Das finde ich nochmal ganz spannend. Weil offenbar hat er ja Ambitionen. Das ist jetzt mal implizit. Und ich würde jetzt mal die Hypothese aufstellen, dass es Leute gibt in seinem Umfeld, die genau das machen und die ihn nerven.
Also das kann gut sein.
Also, dass es Leute gibt in seinem direkten Umfeld, die eben nach vorne drängen. Was würdest du ihm jetzt empfehlen? Er will sich nicht verändern, er will authentisch bleiben und er will diese Karriere machen, aber andere nicht nerven mit den Ambitionen. Was wäre ein guter Rat?
Also, ich kann verstehen, dass Benjamin da authentisch bleiben will und sich nicht verbiegen will und jedem hinterher rennen möchte und trotzdem aber gesehen werden möchte und diesen Titel oder was auch immer daraus folgt, bekommen möchte. Und da könnte er sich zum Beispiel aktiv Feedback einholen von der Person, die vielleicht auch darüber entscheidet, ob er diese Beförderung bekommt und gewisse Ziele absteckt und wie man darüber verbleibt. Also wenn man sagt, für diesen Senior-Titel muss ich diese verschiedenen Aufgaben lösen oder ein Projekt abschließen oder, weiß ich nicht, irgendwelche Anzahl an Kunden gewinnen. Ich weiß ja nicht, in welchem Bereich er arbeitet. Und dass da dann festgesteckt wird, wann er diesen Senior-Titel oder warum oder wofür er diesen Senior-Titel bekommt. Und das dann im Nachhinein auch nochmal nachfassen kann. Also, dass er irgendwas Handfestes hat.
Ja.
Und dann muss er nicht ständig hinterherlaufen und zeigen, guck mal, wie cool. Vielleicht gibt es auch irgendwie einmal wöchentlichen Termin, wo man sagt, was man gemacht hat, ohne immer wieder hinterherlaufen zu müssen.
Ja.
Und, weiß ich nicht, quartalsweise einen Termin einholen, um zu gucken, wo er steht und was er noch braucht.
Ja, das ist ein super, super Tipp. Also das Thema so gezielt anzugehen und das vielleicht auch an ein konkretes Projekt zu knüpfen oder auch an irgendwelche anderen Erfolge und das im Vorfeld zu klären. Dass es nicht immer dann so das Gefühl hat, ich muss das jetzt aber irgendwie nochmal sichtbar machen. Ich denke, es kommt schon drauf an auch, ich kann ja ganz toll viel leisten. Leider ist es so, dass das nicht immer von allen gesehen wird. Das heißt, ich würde auf jeden Fall, egal ob das für mich in der Komfortzone liegt oder nicht, allen Leuten, die ein ähnliches Ziel verfolgen, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Leistungen auch wahrgenommen werden. Und das muss gar nicht nervend sein. Das kann zum Beispiel zu einem Projektabschluss eine gut aufbereitete Präsentation sein, die auf den Inhalt zielt und wo ich mich gar nicht groß aufplustern muss. Aber dadurch, dass ich die Präsentation halte und nochmal aufzähle, was hat das jetzt eigentlich dem Unternehmen alles gebracht? Was haben wir gemeinsam erreicht? und auch vom Wir zu sprechen, kann das ja auch eine gute Art und Weise sein, sein Team auch mitzunehmen. Also es ist auch immer wichtig, anderen Credits zu geben, finde ich. Mhm. Was ja auch wieder dafür sorgt, dass ich geschätzt werde innerhalb des Teams. Also da würde ich schon darauf achten, dass das mitgekriegt wird, was so an großen Erfolgen auch vorliegt. Dafür muss die Zeit schon auch sein, oder sollte die Zeit sein. Und das andere, das schließt so ein bisschen an das an, was du gesagt hast. Also ich würde mir auf jeden Fall Förderer suchen im Unternehmen. Also ich sollte da vielleicht sogar mir mal die Zeit nehmen, ein bisschen strategisch vorzugehen und zu überlegen, wer sind eigentlich die Leute im Unternehmen, die am Ende darüber entscheiden, ob ich diese Position kriege und mit denen auch eine Art von positiver Beziehung aufzubauen. Das heißt nicht, dass man sich da einschleimen muss oder so. Aber am Ende des Tages können wir nur so und so viel alleine schaffen. Wir brauchen immer Leute, die an uns glauben, die uns fördern. Und man ist immer in irgendeiner Art und Weise von seiner direkten Führungskraft ein bisschen abhängig, was die in einem sieht, ob die einen fördert. Und wenn ich das nicht habe, also weder ich kann gut meine Erfolge verkaufen, um es jetzt mal so auszudrücken, noch habe ich jemanden, der mich intern fördert, dann werde ich es schwer haben, meine Ambitionen zu verwirklichen und meine Titel zu erreichen. Oder ich muss gegen Windmühlen kämpfen.
Ja, voll. Das schließt auch wieder an die erste Frage an, die wir ja auch gesagt haben, wie kann ich starten, ohne auszubrennen oder wie kann ich dabei bleiben? Hm. Es ist halt immer nicht nur von einem selbst abhängig. Natürlich kann man strategisch vorgehen und da, finde ich, hast du was richtig Wichtiges gesagt. Aber am Ende ist es auch immer von dem Umfeld abhängig. Es gibt Unternehmen, Organisationen, Strukturen, wo diese Feedback-Situationen eben schon fest etabliert sind. Die sind ganz klar und da wird ganz klar festgesteckt, wo man sich gerade auf dieser Karriereleiter oder Entwicklungsstufe, je nachdem, wie man es nennen möchte, aufhält und wie man vielleicht zur nächsten kommt oder sich weiterentwickeln kann. Und es gibt eben Strukturen, wo das nicht der Fall ist und wo man sich selber nehmen muss. Mhm. Und das Zweite ist natürlich immer schwieriger, vor allen Dingen je nachdem, was man so für eine Persönlichkeit mitbringt, ob einem das leicht fällt oder nicht.
Auf jeden Fall. Genau, und nochmal auch dazu, weil er ja auch sagt, ich will mich hier nicht verändern und noch besser verbiegen. Also wenn er schon das Gefühl hat, er verbiegt sich auch schon, natürlich soll niemand sich total verändern oder verbiegen. Also er sollte auf jeden Fall nichts machen, was mit seiner Persönlichkeit nicht vereinbar ist. Aber ich glaube schon, wenn man sagt, ich möchte Karriere machen irgendwie, dann hat es immer auch was mit Entwicklung zu tun. Denn vielleicht kann man das auch nochmal reframen und gucken, ich möchte mich vielleicht nicht verändern, aber ich kann mich ja durchaus entwickeln. Mhm. Vor allem im kommunikativen Bereich kann ich mich immer entwickeln. Da kann ich immer dazulernen. Und Kommunikation, denke ich, wenn sie gelingt, ist ja auch ein Teil, dass ich mich damit gut fühle. Und nicht nur, dass ich das erreiche, was ich vielleicht erreichen möchte, sondern dass ich auch das so abgeliefert habe, meine Botschaft, dass ich danach in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ey, damit fühle ich mich gut.
Ja.
Ja, ich glaube, da haben wir das Thema jetzt von ganz vielen Seiten betrachtet. Benjamin, hoffentlich zufriedenstellende Antwort. Falls nicht, komm nochmal auf uns zu.
Ja, wir haben noch eine letzte Frage. Die hat es in sich von Marius. Und zwar, meine Freundin ist im 4. Monat schwanger. Sie hat jetzt ein Vorstellungsgespräch bei einem sehr netten und sympathischen Familienbetrieb. Soll sie die Schwangerschaft verheimlichen oder darauf hinweisen?
Ja, wie so oft im Coaching ist die Antwort so ein bisschen, es kommt drauf an. Ich glaube, weil die Frage lässt sich von ganz vielen Seiten betrachten. Ich würde sagen, wir nehmen sie mal so Schritt für Schritt auseinander. Rein rechtlich betrachtet ist es nicht notwendig, die Schwangerschaft offenzulegen. Also Marius, deine Freundin, wenn die im 4. Monat schwanger ist und die sich bewirbt und eine Zusage kriegt, die ist nicht dazu verpflichtet, das offenzulegen. So, das ist erstmal schon mal der rechtliche Rahmen. Und der rechtliche Rahmen, den gibt's ja aus einem guten Grund. Zu Diskriminierungsschutz auch. Und deswegen ist es erstmal auf der Ebene gesetzlich legitim. Mhm. So, das hat die Frage natürlich noch weitere Ebenen, die ja auch hier auftauchen. Zum Beispiel dieser sehr sympathische und nette Familienbetrieb. Was fällt dir denn noch dazu ein?
Ja, bevor ich jetzt, glaube ich, auf den sympathischen und netten Familienbetrieb eingehen würde, würde ich auch generell sagen, da gibt's kein richtig oder falsch. Yeah. Das ist wieder, ich meine, du hast ja schon was Wichtiges gesagt, Johannes, also man muss es nicht rechtlich und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Aber am Ende ist es eine Entscheidung, die im Einklang mit euren Werten stehen müssen. Mhm. Die können natürlich ganz unterschiedlich und individuell sein. Das heißt, es ist jetzt nicht, die eine Antwort ist richtig und die andere ist falsch. Ich würde mir da aber einfach ein paar Fragen stellen vorher. Also, was gibt es denn für Gründe, das offen zu legen? Mhm. Also, möchte ich vielleicht, um jetzt mal auf das sympathische Familien- und nette Familienunternehmen hinzuweisen, möchte ich da vielleicht auch ganz offen mit umgehen und transparent sein und möchte ich als komplette, volle Person akzeptiert werden in meinem neuen Unternehmen? Ist mir das wichtig? Möchte ich eine Unternehmenskultur, die auch berücksichtigt, dass ich schwanger werden kann und mich trotzdem nimmt? Mhm. Und aber auch, wie fühlt es sich an, direkt fair und transparent mit dem Unternehmen zu sein? Mhm. Auf der anderen Seite aber auch zu schauen, was spricht denn dagegen, das zu sagen? Welche Stimmen sind das? Welche Sorgen stecken dahinter?
Ja.
Ich denke mal, nicht genommen zu werden, weil man schwanger ist.
Ja.
Aber es kann vielleicht auch noch was ganz anderes sein. Es kann auch eine Prinzipsache sein. Also aus rein feministischer Perspektive einfach zu sagen, nee, ich lege diese Information nicht offen. Ich möchte hier gleichgestellt sein. Ja. Und da muss man oder müsst ihr beide natürlich zusammen, euch mal zusammensetzen und was ist denn für euch wichtig? Was sind denn eure Werte oder was wäre denn Best-Case-Szenario für euch? Und was spricht dafür, das zu sagen und was dagegen?
Ja.
Und am Ende ist es natürlich eine Entscheidung, die deine Freundin für sich natürlich auch nochmal entscheiden muss.
Ja, total. Ich finde ja also gerade die feministische Perspektive super wichtig, weil ich würde mir die Frage zum Beispiel gar nicht stellen.
Mhm.
Na, also jetzt mal umgedreht, oder ich würde sie einfach erzählen und hätte gar keine, müsste die Angst vielleicht gar nicht haben.
Ja.
So doll. Ne? Also, und das zeigt ja eigentlich schon das ganze Problem, dass es eher ein Systemproblem ist.
Total.
Dass ihr für Marios Freundin eine konkrete Herausforderung wird, wo sie in einen Wertekonflikt möglicherweise kommt.
Ja.
Andererseits ist ihr vielleicht Ehrlichkeit, Offenheit, Authentizität wichtig, wie du es beschrieben hast. Auf der anderen Seite ist ihr vielleicht aber auch ihre feministischen Prinzipien wichtig oder einfach Gerechtigkeit, Fairness. Ne? Also es können ja auch wichtige Werte sein. Und da kann ich schon verstehen, warum es keine so leichte Entscheidung ist. Ich glaube, wie du sagst, es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist immer eine Frage des Kontextes. Und das vielleicht noch mal einen weiteren Schritt mitgedacht. Was hat das auch für Auswirkungen? Also erstmal, wenn sie es nicht verheimlicht und offen anspricht und kriegt deswegen den Job nicht, was ist das für ein Saftladen auch?
Ja, voll.
Na, also dann kann man auch sagen, okay, das war dann jetzt für mich ein Filter. Ist natürlich auch eine privilegierte Position, das sozusagen. Es kann sich auch nicht jeder immer den Job so aussuchen. Und dann ist das vielleicht die Position, die für sie wirtschaftlich notwendig war jetzt. Aber wenn ich es mir aussuchen kann und habe ein bisschen Möglichkeiten und vertraue auch darauf, dass das jetzt nicht der einzige Arbeitgeber ist, bei dem ich im Gespräch bin, dann kann ich mich schon zumindest fragen, gibt mir das vielleicht sogar Aufschluss über die Kultur im Unternehmen, wie die darauf reagieren?
Ja.
Mal als Reflexionsfrage. Und eine andere Reflexionsfrage, die ich gar nicht beantworten will, aber mal angenommen, das ist ein kleines, nettes Familienunternehmen, die mit mir als wichtige Person rechnen in einer verantwortungsvollen Position. Und ich fange da an und bin danach für 9 Monate weg oder für ein Jahr, weil ich in Elternzeit gehe. Belastet das meine Beziehung zu diesem Arbeitgeber möglicherweise?
Ja.
Und wie fühle ich mich damit?
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Also, dass man natürlich oder ihr authentisch im Reinen mit euch sein solltet, mit euren Werten, bezogen auf das Vorstellungsgespräch, aber natürlich auch schon mit Blick in die Zukunft, wenn man dann bei dem Unternehmen startet.
Mhm.
Und das sind ja 2 Aspekte. Und vielleicht könnte man sich auch vorstellen, wenn man in der ersten Runde das erstmal nicht offenlegt und erstmal ein Gefühl für die Leute bekommt,
ja,
dann auch im zweiten Schritt zu schauen, ob man das vielleicht vor Anstellung oder im weiteren Verlauf doch ansprechen kann.
Voll. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich kann mir auch ein Szenario vorstellen, wo es erstmal nicht zur Sprache kommt und wo es jetzt einfach mal, weil ich kann mir vorstellen, dass es für Marios Freundin auch wichtig ist, erstmal nach ihrer Kompetenz vor allem beurteilt zu werden.
Ja, total.
So, und wenn man jetzt mal das gesetzt hat und man hat sich darauf geeinigt, sie ist die richtige Person für die Stelle, dann kann ich mir natürlich schon überlegen, bevor ich den Arbeitsvertrag unterschreibe, ob ich dann das Thema nochmal aufbringe, weil das zeigt ja auch nochmal große Ehrlichkeit und auch eine Offenheit zu sagen, hey, ich will euch jetzt nicht in diese blöde Situation bringen. Ist jetzt keine Empfehlung, ne? Das muss wirklich jeder selbst wissen. Aber das waren vielleicht so ein paar Gedanken, die Leute für sich nehmen können, um zu sagen, wie möchte ich mich persönlich entscheiden? Am Ende ist es vor allem eine Wertefrage und eine Frage, wo stehe ich so mit meinen eigenen Überzeugungen? Ist es aber auch wieder eine Frage, die zeigt, in einem System, das nicht richtig funktioniert, ist es halt schwer, sich korrekt zu verhalten.
Auf jeden Fall. Gutes Schlusswort.
Okay, alles klar. Vielen Dank für eure Fragen. Es hat super viel Spaß gemacht, die zu beantworten. Auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Reinhören. Wir haben noch eine 2. Folge vor. Wir nehmen übrigens grundsätzlich immer Fragen entgegen. Das heißt, wenn ihr mal eine Frage habt, die wir gerne hier im Podcast besprechen sollen oder auch ein Thema, das euch interessiert, wo wir mal eine ganze Folge zu machen sollen, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@inqua-institut.de. Wir lesen jede Mail, wir antworten auch drauf und wir nehmen sehr, sehr gerne auch immer Feedback entgegen. Milena, hast du noch ein Schlusswort für heute? Ist dir noch was wichtig, was loszuwerden, bevor wir zum Abschluss kommen?
Wichtig ist, mich nur zu bedanken. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte und meinen ersten Podcast aufzunehmen. Vielen Dank, Johannes, und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Ich danke dir, Melina, dass du dich so mutig reingeworfen hast, direkt in diese Challenge. Ich fand, es hat super geklappt und vielleicht ist es die erste, aber nicht die letzte Podcast-Folge, die wir beide zusammen machen. Vielen, vielen Dank auch an dich.
Danke. Dir hat diese Folge gefallen? Du kennst Menschen, die von dieser Folge profitieren würden? Dann freuen wir uns, wenn du dir die Zeit nimmst, die Folge zu teilen oder Coachgeflüster auf dem Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiter zu empfehlen. Wenn du deine Podcasts auf Apple Podcast hörst, kannst du sogar eine Rezension schreiben. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Ganz herzlichen Dank dafür. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auch auf inqua-institut.de/podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News & Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.